Kinder die Mutter arbeitend erleben, dann ist das ein Rollenvorbild. Diese Idee, flexibel verschiedene Aufgaben zu meistern, das ist was ganz Wichtiges.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacke und ich spreche jede Woche mit starken Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben oder eins planen. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, du nimmst für dich auch einiges mit. Vielleicht Inspiration oder Motivation, vielleicht auch Ideen oder was gerade sonst in deine aktuelle Situation und für deine persönliche Entwicklung passt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Schreib mir gerne auch, wenn du Fragen oder Anregungen hast. Du kannst mir eine E-Mail schicken oder findest mich auch in den sozialen Medien und kannst mir dort schreiben. Ich habe dir meine Kontaktdaten auch mit in die Shownotes eingefügt. Gerne verknüpfe ich dich auch mit meinen Interviewpartnerinnen, falls du dein Netzwerk ausbauen möchtest, vielleicht auch schon dann eine konkrete Idee hast, was auch immer. Ich verbinde euch gerne, schreib mir einfach und ich leite deinen Kontakt weiter. In dieser Folge spreche ich mit der lieben Andrea Wirsching. Sie ist Geschäftsführerin und Anteilseignerin des Weinguts Hans Wirsching in Iphofen. Das liegt im Weinanbaugebiet Franken in der Nähe von Würzburg. Andrea ist studierte Historikerin, sie hat 3 Töchter und sie ist so eine richtige Powerfrau. Kennengelernt habe ich Andrea in Münster bei einer Weinpräsentation. Und ja, da haben wir auch schon gemerkt, dass uns einiges verbindet, unter anderem auch, dass wir beide irgendwie immer bei den Letzten sind, die nach Hause gehen, in dem Fall dann ins Hotelzimmer. Und ja, es war ein sehr schönes Kennenlernen. Und als sie dann einige Jahre später zur ersten Vorsitzenden von Vinissima Frauen und Wein e.V. gewählt wurde, und da war ich ja damals auch schon Geschäftsführerin, haben wir dann 2,5 Jahre sehr eng zusammengearbeitet und ja, da haben wir uns auch privat näher kennengelernt. Andrea ist eine wunderbar herzliche, tolle Frau. Ihr Lachen, ihre spontane Art, das ist alles einzigartig und ich bewundere total, was sie alles in der Vergangenheit geleistet hat und was sie als taffe Unternehmerin in ihrem Business tagtäglich leistet. Und jetzt würde ich sagen, hören wir mal rein. Viel Spaß dabei. Liebe Andrea, ich freue mich, dass du hier mitmachst und dich bereit erklärt hast, mit mir hier ein Interview zu führen. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, super schön, danke.
Du bist ja Geschäftsführerin eines 90 Hektar großen Weinguts. Du bist da ja Unternehmerin. Wie viele Angestellte hast du da?
Wir haben 31 Festangestellte und dann einfach noch so, ja, natürlich die ganzen Aushilfen. Ne? Wobei wir bei unseren Aushilfskräften, die aus Rumänien und Polen kommen, da haben wir auch einige sozialversicherungspflichtig dann angestellt. Also sind schon eine ganze Menge Leute, mit denen du dann doch langfristig zusammenarbeitest. Ne?
Ja, es ist ja eine sehr große Verantwortung, wie ich finde. Woher nimmst du für dich die Power, so ein erfolgreiches Unternehmen auch zu leiten? Was motiviert dich?
Ich glaube, als allererstes ist es der Spaß daran, das zu machen.
Ja, das ist ja schon mal super, ja.
Ja, also das ist, also ich meine, da muss man mal ehrlich sein. Natürlich hat man hehre Ziele, das Familienweingut weiterführen, 30 Leuten Arbeit und Brot geben und auch irgendwie sowas. Aber am Ende ist es einfach der pure Spaß an der Arbeit. Und es ist natürlich auch, weißt du, diese Möglichkeit in Freiheit Dinge zu gestalten, ja, selbstbestimmt gestalten. Und ich merke, dass das eigentlich heutzutage zwar schon selbstverständlicher ist, dass auch mal Frauen das machen, aber nach wie vor wird eigentlich doch immer eher die Möglichkeit gesucht, dass es ein Mann macht. Und ja, ich denke mir, hey, wisst ihr was? Das mache ich.
Ja, mega. So soll es doch sein. Finde ich super. Arbeitest du auch mit Familienmitgliedern bei euch eng zusammen? Dein Vater hauptsächlich, ne?
Ja, bei uns gibt's Familienmitglieder. Natürlich mein Vater, der den ganzen Betrieb seit 1965 groß gemacht hat. Der ist jetzt 87, ist fit wie ein Turnschuh und ist nach wie vor der Hauptanteilseigner in der Gesellschaft. Und es ist auch sein Betrieb. Also in seinen Augen ist es sein Betrieb.
Okay.
Zum Glück können Väter und Töchter gut. Manchmal stelle ich mich, wenn mich Leute fragen, was ich eigentlich mache, dann stelle ich mich gerne als Prinz Charles vor, ja. Aber gut, ich meine, ich kann viel gestalten, solange ich meinem Vater das letzte Wort gebe, ja. Denn manchmal merke ich, wenn ich dann sag, ach, das mache ich jetzt einfach so, bumm, dann muss ich danach doch immer so ein bisschen noch diplomatisches wieder gerade rücken. Also der ist schon da. Und dann habe ich jetzt seit ein paar Wochen habe ich meinen kleinen Halbbruder, also der kleine Halbbruder ist 1,95 oder 1,98 groß, ja, aber der ist jetzt Mitte 30. Den habe ich jetzt gefragt, ob er nicht zu uns in die Firma kommt und die gesamte Online-Marketing-Geschichte macht.
Ah, ja.
Ja, das ist also auf eine Art, ja, fällt es mir schwer, weil mir das eigentlich total Spaß macht, ja. Ich mache das gerne. Aber ich mache es natürlich nicht besonders gut, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Das sind dann so Tätigkeiten, Instagram-Posts zwischen nachts um 12 und um 1 so ungefähr. Und das muss man einfach heutzutage, ja, das musste heutzutage in Corona-Zeiten und überhaupt, musste es einfach richtig gut gemacht werden. Ne?
Ja.
Und deswegen soll er das jetzt machen. Und er ist ja auch wirklich jünger, er kennt es einfach besser, er kann es besser. Und freue mich. Also das ist auf eine Art dann doch sehr schön, ja.
Ja, vor allem, wenn es dann in der Familie jemand macht, ja, und man da auch entsprechendes Vertrauen hat und ja, das dann in guten Händen weiß auch, ne?
Ja, gut, und er hat ja die gleichen Interessen und auf eine Art bringt es die Familie auch zusammen, ja? Ich meine, in diesem Prozess musst du halt ganz klare Regeln dann definieren, ja? Wer hat den Hut auf?
Ja.
Wer hat welches Budget? Sonst hast du so unterschwellige Machtkämpfe und das ist ja doof. Also das muss halt einfach am Anfang klar gemacht werden. Aber dann fördert es eigentlich dann doch, dass die Familie an einem Strang zieht. Ne? Mhm. Das ist eigentlich eine sehr gute Sache, finde ich.
Finde ich bewundernswert. Also ich kriege das ja auch viel in meinem Umfeld mit, dass es doch auch in Familienbetrieben da auch oft, ja, dann doch irgendwo Stress gibt oder Uneinigkeit. Und finde ich das sehr bewundernswert, dass du sogar sagst, hier komm, mach du das.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages geht es bei allen Dingen, also bei vielen Dingen geht es zunächst mal darum, werde ich vom Vater gesehen, werde ich von der Mutter gesehen. Also die in den Betrieb nachkommen, wollen dann auch Anerkennung haben, ja, und sich entfalten dürfen. Und man muss das im Prinzip diese Falle erkennen und muss sagen, okay, das ganze Ding ist nur erfolgreich, wenn ich Raum gebe. Wenn ich großzügig bin. Natürlich gibt's dann mit Sicherheit, also ich bin jetzt mal gespannt, wie es jetzt noch läuft, aber natürlich gibt's Konkurrenz und dies und das. Aber mein Bruder ist eigentlich kein Machtmensch. Der will meinen Job nicht haben, ja?
Ja.
Und er ist sehr genau und macht seine Sache 150%ig. Und insofern sage ich mir, da brauchst du keine Angst haben. Wäre er jetzt natürlich jemand, der sagt, oh ja, eigentlich könnte ich auch der Nachfolger werden, dann wäre ich wahrscheinlich viel gestresster.
Ja, verstehe ich. Die Corona-Pandemie, die hat uns ja leider immer noch ganz fest im Griff. Und irgendwie zeigt sich dann auch in vielen Unternehmen, wie flexibel man dann dort auch arbeitet. Was hast denn du in deinem Unternehmen an Maßnahmen getroffen, um es sicher durch diese Pandemie jetzt auch zu führen?
Gut, ich hatte im März, das war eigentlich wirklich ein Geschenk des Himmels. Im März war ich eingeladen bei einem Rotary Club. Es gibt bei Rotary so E-Clubs, die sich also nur im Netz treffen und die haben dadurch relativ viel Erfahrung. Und da war ich eingeladen, eine Weinprobe zu halten. Hab mir das da angeschaut und war total begeistert. Ich hatte eigentlich diese Corona-Geschichte noch nicht wirklich in ihrer Dimension auf der Uhr, aber ich habe mir das angeschaut, was die gemacht haben und habe dann eine Woche später das im Prinzip umgesetzt und seitdem halten wir hier Online-Weinproben, ja. Und das ist natürlich eine Geschichte, die hat uns irrsinnig geholfen. Am Anfang dachte ich, na ja, ach Gott, das machst du jetzt mal, dann, damit du wenigstens irgendwas tust. Hm. Ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man dann so wie das Kaninchen auf die Schlange da in Schockstarre verharrt, ja.
Es ging ja vielen so, ne? Das habe ich ja. Also ja auch gemerkt, ne? Es ja. war so eine Schockstarre, aber ja. dann kamen doch viele und haben, ja, kamen in die Pötte einfach. Und ihr macht genau. Online-Weinproben.
Wir haben seit Anfang April dann Online-Weinproben gehalten. Ist irrsinnig erfolgreich. Ich habe weit über 1000 Pakete verschickt inzwischen. Wir machen das so. Bei uns gibt es die Proben für bestimmte Termine im Online-Shop zu buchen. Also dann gehst du da in den Shop und dann suchst du dir verschiedene Pakete aus. Es gibt da kleine und große. Und eben an unterschiedlichen Terminen und dann sagt man, okay, ich möchte jetzt am, 5. Dezember das Nikolauspaket machen, dann kaufst du dir dieses Paket, das schicken wir und dann schicken wir danach auch den Link für das Zoom-Meeting. Ich mache das mit Zoom meistens, ja, ich mache aber auch andere Angebote, wenn die Leute es nicht wollen, dass Zoom ist, aber Zoom läuft super für mich. Und ja, und dann, dann kommt der Abend und das Besondere ist, also ich habe gesagt, es gibt bei mir keine Live-Videos. Vielleicht ist es doof, aber auf eine Art musst du dich entscheiden. Wenn du zu viele Live-Videos machst, die dann über YouTube abrufbar sind, dann braucht ja kein Mensch mehr eine Probe kaufen.
Ja, ja? Richtig. Ja.
Und ich mache es also nur exklusiv mit maximal 12 Anschlüssen. Und dadurch ist es immer auch ein Gespräch. Dadurch hast du mit den Leuten Kontakt. Und ich hatte das am Anfang mal verglichen. Ich habe gesagt, wir machen mal kleinere Pakete mit 3 Weinen. Die sind offen, da können sich auch 80 oder 100 anmelden. Und dann die Exklusiven mit 6 Weinen. Die kleinen waren weniger gebucht als die Exklusiven. Die Leute wollen einfach diese direkte Ansprache haben. Ne?
Aber wenn du jetzt sagst, mit 12 Anschlüssen maximal, machst du mehrfach täglich Weinproben oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja schon.
Naja, gut, ich mache eigentlich an 5 Abenden in der Woche mindestens. Ja.
Okay.
Ich bin im Moment wirklich, ich sage immer, ich gehe anschaffen. Ich schmink mich und komme dann nach 3 Stunden angetrunken wieder nach Hause und habe inzwischen auch Kunden bedient. Nein, also böser Scherz.
Ja,
ich mache schon viel. Ich meine, das kann ich, weil ich einfach zu Hause jetzt keine Familie mehr habe. Meine Kinder sind erwachsen und ich bin ja getrennt und insofern habe ich da die Zeit. Und jetzt gebe ich halt Gas, ja. Mhm. Und dann habe ich aber jetzt gemerkt, es kommen jetzt ganz viele Firmen auf uns zu, die das also exklusiv haben wollen, ja.
Okay.
Also ich habe jetzt zum Beispiel in ein paar Tagen mache ich für Siemens 140 Anschlüsse an einem Abend, ja. Und
ja, sehr cool.
Das ist oder Familien auch. Ich sag dann immer, Exklusivität kostet auch schon mal Geld und dann ja und da habe ich jetzt also noch ein zweites in Anführungszeichen Studio eingerichtet und unser Verkaufsleiter und eine ganz junge fitte Mitarbeiterin, die machen das dann zusammen, ja. Und dann können wir das schon parallel machen. Man muss es halt dann auch kommunizieren, wer die Probe macht.
Aha.
Ja, und das geht dann ganz gut. Ja, und bei mir ist es ja so, ich habe unseren Önologen als Helfer oder nee, Helfer nicht. Ich meine, der ist der Fachmann. Und wenn wir also große Proben haben mit 6 Weinen, dann geht er mit in die Bütt, dann schaltet er sich von zu Hause
dann
aus.
Macht er so interviewmäßig oder dann sagt jeder mal was, oder?
Wir werfen uns die Bälle zu. Wir haben einfach mittlerweile ein Konzept geschrieben, wir haben die Fotos dafür, wir haben die Grafiken dafür und wir werfen uns die Bälle zu. Dann macht halt einfach mal der eine das Thema Silvana oder zweites Thema Terroir und diese ganzen Geschichten. Ne?
Cool, also das klingt richtig gut.
Ja, das ist
und ja, ihr habt auch viele Endverbraucher, ne? Das ist halt ja
der Anteil ist unheimlich gewachsen. Mhm. Der Anteil ist wahnsinnig gewachsen. Also wir haben jetzt in diesem Jahr über 60% unserer Weine an Endverbraucher verkauft.
Mhm. Ja.
Und das ist ja eine ganze Menge. Ich meine, deswegen musste ich auch 2 neue Leute einstellen, um diese ganze Abwicklung zu machen, weil wenn du Endverbraucher hast, werden die einzelnen Pakete immer kleiner.
Mhm.
Du musst aber trotzdem Lieferschein, Rechnung und alles machen.
Ja,
und das
Akt
kostet einfach richtig Geld. Mhm. Ja, also wir müssen schauen, dass wir da jetzt auch irgendwie, sagen wir mal, im Einstiegsbereich die Preise ein bisschen erhöhen. Das ist klar, das musst du dann rechnen. Aber das hat uns halt getragen. Ich meine, wir wissen natürlich auch, die Leute trinken mehr Wein. Also es war nicht nur unsere erfolgreiche Marketinggeschichte, sondern die Leute haben einfach jetzt zu Hause gekocht und Wein getrunken. Ja. Und sie haben halt dann im Restaurant würden sie ein Glas trinken, zu Hause trinken sie eine Flasche. So ist
klar.
Es halt.
Ne? Ja, ist so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Habt ihr noch den Sister Act Wein im Programm?
Den haben wir noch, ganz genau. Das ist immer nur eine kleine Auflage. Das sind vielleicht 2.500 Flaschen oder sowas. Aber es ist ein ganz, ganz besonderer Wein. Und ja, den gibt's noch.
Ja, ich frage deshalb. Ich bitte ja immer auch meine Gäste um einen weiblichen Wein. Und bei dir habe ich dann sofort den Sister Act. Und da dachte ich, den von dem kann die Andrea hier aus dem FF erzählen. Vielleicht ganz kurz. Also der ist für mich so, ja, der weibliche Wein schlechthin, ja, wenn man hier mit einer Schwester zusammen einen Wein kreiert. Erzähl mal, wie es dazu kam oder was das für ein Wein ist.
Ja, das war jetzt mittlerweile vor 10 Jahren.
Ja, krass. So lange schon her.
Ja, ist schon Wahnsinn, ne? Und zwar war da meine Schwester Lena, die war gerade von Geisenheim gekommen, hatte da ihren Bachelor in IWW gemacht und ich war ja gerade auch von der Saar praktisch nach der Trennung von meinem Mann hier wieder aufgeschlagen und wir beide waren hoch motiviert, ja, uns da voll einzubringen und bei uns hier im Betrieb, da gibt's also meinen Vater und zwei Verkaufsleiter, beziehungsweise der eine ist so eine Art Assistent der Geschäftsleitung und die schon seit über 30 Jahren und so und dann haben die praktisch argwöhnisch diesen zwei Frauen zugeschaut, ja, weil wir sind natürlich reingekommen und haben sofort festgestellt, was alles schlecht ist, ne, ist ja klar. Also die Preisliste muss neu gemacht werden, die Etiketten und dies und das und jenes und überhaupt. So, und dann sind die durchgedreht, ja. Und dann kam mein Vater auf die kluge Idee, diese massive Energie seiner Töchter in irgendeiner Form zu kanalisieren und hat gesagt, kommt, macht ihr einfach mal einen Wein. Und wir haben dann, also, ja, die Jungs haben natürlich gedacht, wir würden rosa und süß machen, ne, oder sowas ähnliches. haben wir gesagt, mitnichten. Und wir durften uns aber aussuchen, wo. Und dann hatten wir im Julius Echterberg eine uralte Anlage, 40 Jahre alt. Und daneben noch eine mit Riesling. Also wir haben eine Anlage Silvaner, eine Anlage Riesling genommen. Ja, und wir haben halt dann einfach mit dem Kellermeister ausklamüsert, wie das geht. Und zwar diese alten Reben, die sind ja von sich aus, bringen die konzentriertere Weine raus, weil die Trauben kleiner sind und dann diese tiefen Wurzeln, also mineralischer. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt, dass dieser Wein spontan vergoren wird im großen Holz. Und und so hat sich das allmählich entwickelt. Mittlerweile ist sogar ein kleines Barrique-Fass noch mit eingeschaltet, sodass da noch diese Holzgeschichte noch ein bisschen dazu dosiert werden kann vom gleichen Wein. Mhm. Und wir haben auch jetzt mittlerweile auch ein bisschen Maischegärung mit drin, also ein bisschen Orange. Aber
ausprobieren
eben nur als,
auch für euch dann.
Ne? Ja, genau. Mhm. Also ich meine, natürlich macht unser Kellermeister den Wein, ist ja schon klar, also unser Önologe. Aber immer wenn dem irgendein Quatsch einfällt, na, dann sage ich jetzt mittlerweile, Sister Act, das ist der kreative Wein. Das ist der Wein, der nicht steht für, ich weiß nicht was, Tradition und so schmeckt Wirsching, sondern der steht dafür, hey, was gibt's Tolles? Was kann man toll machen?
Ja,
ist
cool.
Und ich meine, der ist immer besonders. Und ich glaube, dieser also einerseits die Vision und andererseits das Pragmatische, das ist weiblich, ja? Dass du dann irgendwann auch mal sagst, komm, ja, lass uns doch mal ein bisschen Spaß haben.
Und ein bisschen was ausprobieren auch, ja.
Ja, cool. Genau. Und da haben wir eine echte Fangemeinde.
Ja, das glaube ich. Stark. Ja, du hast vorhin noch kurz erzählt, du warst an der Saar verheiratet und hast dort mit deinem Ex-Mann ein Weingut geführt, mit 3 Kindern plus Betrieb.
Ja.
Wie hast du immer diesen Spagat geschafft in dieser Doppelrolle oder eigentlich war es ja dann eine Dreifachrolle?
Ja, den Spagat, na gut, also geschafft habe ich nie. Ich habe noch nie Spagat gekonnt.
Nein, dann sagst du es immer so, ne?
Nein, also ich meine, du bist in so einer Situation, ich meine, gut, er war der Chef, ich war die Chefin, ich hatte aber die traditionellen Rollen der Frau, also ich habe die Privatkunden bedient, ich habe die Buchhaltung gemacht, ja. Gut, später habe ich dann angefangen, unseren Export zu machen, also bin nach Amerika viel gefahren und wir haben am Ende auch über die Hälfte unserer Weine in Amerika verkauft. Das war eine Geschichte. im Endeffekt, wenn du verschiedene Aufgaben hast, musst du immer die Chance finden, dich wieder zu motivieren. Also wenn ich den Buchhaltungsschreibtisch verlassen konnte, was immer sehr schön war, dann hat es auch Spaß gemacht, Mittagessen für 12 Leute zu kochen, ja?
Dass man diese Abwechslung auch hatte.
Ja. Ne? Und ich meine, das ist schon, oder dann später eben zu verreisen. Und ich muss sagen, heute im Nachhinein ist es auch eine tolle Sache gewesen, dass meine Kinder mich permanent hatten, ja? Mhm. Also ich war zwar nicht immer verfügbar, aber dann sind die halt, wenn Kundschaft da war, eben da unterm Tisch rumgekraucht, ja?
Aber sie wussten, du bist da, ne?
Sie wussten, ich bin da. Mhm. Und wenn irgendwas war, war ich auch sofort da. Und das ist eigentlich ein Privileg. Ich denke mir, heutzutage sind viele Frauen in einer viel schwierigeren Situation, weil sie nämlich dann weg sind von ihren Kindern oder die Kinder eben in der Krippe haben. Und ja, das finde ich wirklich extrem stressig, diese Vorstellung. Also, ne, das klingt zwar nach Stress, was ich damals hatte, das war auch sehr viel Arbeit und mit Sicherheit auch zwischendurch mal Stress. Aber ich kann 5 Grad sein lassen. Meine Küche, die war praktisch ein großes Chaos, ja. In dem aber dann auch immer Gäste saßen und dann mal Wein getrunken hat und die Kinder hatten außenrum ihren Spielkram und 2 Hunde und
das war Leben,
die Spülmaschine war nicht eingeräumt, ja. Also der ganz normale Wahnsinn, aber du kannst dich ja im ganz normalen Wahnsinn relativ wohlfühlen, ne?
Absolut, ja. Ja, ich genieße das ja auch selber, im Homeoffice zu sein und zu Hause zu arbeiten. Ja, das ist schon mega für die Kinder und die können sich das gar nicht mehr anders vorstellen, ja, weil sie es auch so gewohnt sind.
Ja.
Ja.
Und es ist auch wichtig, also jetzt nochmal ein Wort dazu, aber wenn die Kinder die Mutter arbeitend erleben, dann ist das ein Rollenvorbild.
Ja,
diese Idee, flexibel verschiedene Aufgaben zu meistern, das ist was ganz Wichtiges. Dann sind sie auch nicht verlassen. Ich glaube, das Problem ist immer, wenn du das Gefühl hast, in einer wichtigen Phase, also gerade in den ersten 3 Jahren, die Kinder zu verlassen, das ist ja, da hast du auch als Mutter ein irre schlechtes Gewissen.
Mhm.
Und ich sehe es bei meinen Töchtern, die leben auch selbstbestimmt und frei, ja?
Ja.
Und haben hohe Ziele. Also die sagen, geben sich auch nicht zufrieden mit irgendeiner kleinen Rolle.
Mhm.
Aber sie wissen eben auch, dass Familie ein ganz toller Wert ist. Also Gemütlichkeit und dass Menschen zusammenkommen und dass du eine Familie zusammenbringst und so, das ist auch ein Wert. Und ich glaube, dass sie da schon viel mitgenommen haben aus der Art, wie ich damals leben konnte.
Ja, das hast du denen vorgelebt, ja. Schön, schöner Hinweis, ja, auf jeden Fall. Du bist ja dann nach der Trennung wieder zurück nach Iphofen gekehrt. Hast du vorhin ja auch kurz angeschnitten, bist dann ins Weingut mit eingestiegen. So, jetzt mal die Kurzform.
Mhm.
Ich stelle mir das schon sehr schwierig vor. Ich habe ja schon gesagt, Familienbetriebe, es ist immer eine besondere Situation. Wie war das damals für dich, dieses Zurückkehren in deine Heimat?
Ja, das Zurückkehren, also sagen wir mal, wenn ich jetzt zurückschaue, dann sage ich mir, puh, das ist gut, dass es vorbei ist.
Ja.
Also, na gut, du sagst immer, in jedem neuen Anfang wächst ist ein Zauber inne, ja?
Mhm.
Nee, man sagt immer, in jedem neuen Anfang liegt ein Zauber. Das hat, glaube ich, Hermann Hesse gesagt. Also, da ist schon was dran. Das gibt dir neue Energie. Ich meine, du kommst ja aus einer gescheiterten Ehe mit viel Frust. Dann ist so ein neuer Anfang natürlich was Schönes. Und dann ein neues Zuhause bauen ist auch was Schönes. Und zum Glück konnte ich damals auch im Prinzip einen Halbtagsjob machen. Ich hatte eine Tochter dabei, die jüngste, die war damals 13. Und ich habe dann im Prinzip nachmittags für meine Tochter Zeit gehabt.
Okay.
Und das war, also sofern sie das wollte, aber das wollte sie dann auch. Das war eine gute Sache.
Mhm.
Die anderen 2 Kinder sind dann nach Irland gegangen, ins Internat. Die eine hat's wahnsinnig genossen, die andere überhaupt nicht. Also das war schon Stress. Ja, also ich wusste, dass meine Kinder im Prinzip total gestresst sind und das hat mich auch belastet. Aber sie haben mir danach alle gesagt, sagten sie, Mami, wir haben euren Zoff mitgekriegt und ganz ehrlich, wir waren richtig froh, dass das eben tatsächlich vorbei war. Also dass dieser Streit vorbei war, ja, und mehr Harmonie war. Also das war damals wirklich eine stressige Zeit. Und dann kam es natürlich dazu, meine kleine Schwester, die war damals 21, 22 und wollte das Weingut übernehmen. Und das war natürlich dann auch nicht so einfach zunächst. Ja, also eigentlich waren wir, ja gut, wir haben gesagt, wir machen das jetzt und hatten Spaß und haben Sister Act gemacht. Aber es musste ja dann doch auch immer mehr wieder geklärt werden, was hat die Andrea eigentlich jetzt in diesem Familiensystem für eine Rolle. Hm. Und ich meine, unser großes Glück ist die Tatsache, dass wir 24 Jahre auseinander sind. Das ist also eine Halbschwester. Ja. Und die ist wirklich eine kluge und eine coole Socke. Und wir haben uns dann auch irgendwann mal darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, hey, pass mal auf, lass es uns hintereinander machen. Ich bin eigentlich die, die es zuerst macht und danach macht die Lena. Und das war am Ende auch die richtige Sache. Nur bis man erstmal dahin kommt, fließt natürlich so ein bisschen Wasser den Rhein runter, ne? Ist schon klar.
Ja. Mega. Also ich bewundere das echt, dass ihr das auch so für euch gelöst habt und dass du da jetzt durchstartest und da deine ganze Power auch in den Betrieb reingibst und dann auch weißt, ja, irgendwann kann ich mich zurückziehen oder kannst du dich zurückziehen und eine Schwester kommt hinterher, ne? Das ist ja eine außergewöhnliche Situation auch, kannte ich jetzt vorher auch nicht, ja.
Das ist eine außergewöhnliche Situation, wobei ich also manchmal auch scherzhaft sage, wenn ich mich zurückziehe, kommt mein Vater wieder. Ne?
Ja, du, das sieht man dann, ja. Das heißt, wie viel Jahre hast du das geplant irgendwie? Ist das festgelegt?
Na gut, ich bin jetzt 56. Ich habe also auf jeden Fall die Zusage, dass ich bis 65 die Geschäftsführung innehab. Und dann machen wir das Ganze auf Zuruf. Wenn die Lena dann sagt, Nito, also ich bin hier gerade voll im Wahn mit meinen Kindern, dann mache ich vielleicht noch 3 Jahre. Also das wird man dann sehen, ja. Ja. Ich finde, du musst halt dann auch, wenn so eine Gesellschaft, ja, ich weiß jetzt noch nicht, wie es jetzt langfristig wird, ich gehe mal davon aus, dass wir dann 4 Geschwister sind mit jeweils einem Viertel und jeder von uns gibt dann praktisch seinen Anteil auch später an eins seiner Kinder weiter, sodass also nicht mehr Gesellschafter jetzt da reinkommen, wir sind ja hier einfach nur ein Weingut, ja, aber du musst halt auch auf eine Art demütig werden, ja, du musst dann auch wieder schaffen zu sagen, halt, pass mal auf, ich diene hier auch den Interessen meiner Geschwister und dann auch wieder einen Schritt zurückgehen können. Und das mit Sicherheit wird es nicht so ganz einfach sein für mich. Weißt du, wenn du was gerne machst, magst du es ja gar nicht abgeben. Ja. Abgesehen davon bist du überzeugt, dass es kein anderer so gut macht wie du. Das ist menschlich, ja. Aber ich stelle mich mal innerlich auch drauf ein. Und das hat ja auch was, ne? Dann hast du ja plötzlich nochmal... Du hast ja nochmal die Chance, was noch anders zu machen, ja? Und vielleicht mit weniger Druck oder wenn der liebe Gott Gesundheit schenkt, dass du dann sagst, oh, jetzt, Mensch, hätte ich mal Lust, noch ein paar Jahre nach Berlin zu ziehen oder mal irgendwie crazy, ja? Ich bin Literaturwissenschaftlerin und Historikerin, es gibt so viele Themen, also why not, ja? Wobei meine Töchter sagen zu mir immer, Mami, du bist dann die Oma, du musst dann zu uns kommen und die Kinder aufziehen. Also,
die haben schon Pläne für dich, Andrea, sagst du was?
Die haben Pläne.
Aber ich finde es cool, wenn du doch jetzt schon weißt, okay, es geht danach weiter und ich kann mich dann zurückziehen. Also wie du sagst, man muss es selber auch wollen und für sich realisieren, dass das dann so ist. Aber ich finde das super. Ich kenne aber auch viele Fälle, wo dann, da sind es halt meistens irgendwie die Väter, die dann zwar auch mal gesagt haben, naja, ich gehe mit 55, 60 in Rente, mache mir noch ein schönes Leben und auf einmal sind sie dann doch noch da und dann so, ja, wird es anstrengend. Ja.
Ja, das ist klar. Ich glaube auch tatsächlich, dass das wirklich ein Geschlechterproblem ist, ganz ehrlich. Also nein, ich meine, für so einen Mann, ich sehe das ja auch bei meinem Vater, hallo 87, ja. Das ist seine Identität, das ist sein Leben.
Ja.
Da gibt's gar nichts anderes. Aber ich als Mutter und als Frau, die auch nochmal was ganz anderes studiert hat, ich habe ja viel mehr Perspektiven.
Ja. Ja, weil du kannst dir noch anderes vorstellen auch, dass wenn jemand die ganze Zeit nur im Betrieb war und für den gelebt hat, die haben auch selten irgendwelche Hobbys noch drumherum, weil einfach alles immer sich um den Betrieb drehte oder noch weiter dreht. Ja,
ja. Und ich meine, dann sind wir halt auch, ich meine, Männer leben von ihrem ganzen Weltbild her in Rangsystemen, ja, da geht's immer um Hierarchie. Frauen leben Netze, ja, da geht's um Beziehungen. Ja. Deswegen kannst du da auch dann doch auch leichter einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, das haben wir in unseren Genen drin, ne?
Ja, wahrscheinlich. Spannend. Ich möchte mit dir, liebe Andrea, auch mal zum Thema finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge sprechen, weil ich erinnere mich an ein gemeinsames Gespräch da auch drüber mal auf einer Autofahrt. Da hast du mich da voll drauf gebracht und mich da stark ja geprägt und auch zum Nachdenken gebracht und zum Reflektieren. Und ich habe mittlerweile, habe ich da bei mir vorgesorgt, weil du gesagt hast, das ist ganz, ganz wichtig und gerade für Frauen und dass man sich da, dass sich da jede schon sehr früh drum kümmern sollte. Vielleicht kannst du da gerade auch noch mal deine Erfahrungen erzählen und was du jeder Frau da konkret rätst, wenn es um die Altersvorsorge geht und die finanzielle Unabhängigkeit.
Ja gut, es ist so, die meisten Weinbaubetriebe, die familiär geführt werden, da kommt die junge Generation rein, ja, frisch verheiratet, frisch verliebt, wir bleiben immer zusammen, alles wird gut. Mhm. Und dann ist natürlich am Anfang auch kein Geld da. Dann musst du investieren, musst vielleicht die Alten noch auszahlen, wie auch immer, es ist nicht genug Geld da. Und dann versucht man, das irgendwie alles einzusparen. Und bei uns war das damals so auf dem Saarstein, dass ich im Prinzip auf einer 400-Euro-Basis, das war damals Ziel, dass der Limit angestellt war. Das war dann das, was in meinen Haushalt reingeflossen ist. Und das war's. Das heißt, ohne Rente. Und ich kann nur sagen, ich verstehe das total, wenn man am Anfang vom Aufbau des Weinguts steht. Oder sagen wir mal so, es ist ja immer ein Neuanfang, wenn eine neue Generation kommt und dann brauchst du Geld. Verstehe ich, aber ich meine, über 50% der Ehen klappen eben nicht. Und ich bin aus dieser Zeit rausgekommen mit nichts, ja. Ich habe nur Riesenglück gehabt, dass ich eben jetzt hier in die Geschäftsführersrolle reinkam und seitdem schaufel ich tatsächlich einen großen Teil meines Verdienstes in eine Altersvorsorge rein. Mhm. Ansonsten, wenn jemand jung ist und eben genau in diesem Anfang, dann würde ich immer einen Tipp geben, also entweder die Frau wird wie eine Fremdperson bezahlt, ja.
Ja.
Oder aber dann soll wenigstens der Betrieb eine private Rentenversicherung bezahlen. Ja, das einfach heißt, was weiß ich, 500 Euro im Monat gehen in die private Versicherung von X, weil die landwirtschaftliche Altersklasse, da kriegst du dann, wenn du dich trennst, da kriegst du ein paar Punkte. Ja, dann heißt da, ja, also wunderbar, in dem Bescheid steht dann drin, ja, sie werden dann mal 520 Euro kriegen. Super, dann kannst du echt diese raus. Entschuldigung, aber das geht ja, so nicht, das funktioniert nicht. Und ich meine mal ganz im Ernst, wenn du in der Zeit, wo du, in der Anfangszeit, wo alles noch voller Energie und Glück ist, wenn du es da nicht schaffst, ein paar rationale Dinge einzuziehen, dann schaffst du es in der Zeit später, wenn es dann mal normal geworden ist. Oder aber wenn vielleicht schwere Zeiten kommen und die Ehe nicht funktioniert, dann schaffst du es natürlich erst recht nicht. Mhm. Ja?
Ja.
Denn das sehe ich also aus von allen Frauen, die ich kenne, die in so einer Situation sind, dann gibt es die Beziehung nicht mehr her, dass der Mann sagt, oh ja, fairerweise kriegst du jetzt einmal 50.000 Euro, die du noch mal in so eine Versicherung reinsteckst, ja. Also insofern, man muss es am Anfang machen, denn es ist auch so, wenn eine Ehe geschieden wird und es sind Kinder da, sehe ich immer, dass die Frauen sich vor allem kümmern, dass die finanzielle Last bei den Frauen bleibt. Die Frauen sind dann diejenigen, die auch nur Teilzeitarbeiten, weil sie sich eben um die Kinder kümmern, ja. Mhm. Und da gibt's also dann auch wieder keine gute Rentenversicherung und insofern am Ende des Tages zahlen die Frauen drauf.
Ja,
und zwar richtig dick. Ja.
Da muss ein Ausgleich erfolgen, ne?
Ja, absolut.
Ja. Hast du was mit Aktien am Hut?
Du, ich habe gestern das Gespräch mit der Familie gehabt über Aktien. Ich habe ein Paket, ich bin ein Fan von Wandelanleihen, auch wenn man damit nicht so viel Geld verdient, aber über Krisen hinweg gehen Wandelanleihen am besten.
Okay. Sagt gar nichts.
Ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Das macht bei mir der Prinz Salm in Wallhausen. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, nur eins von verschiedenen Dingen. Ich würde immer den Tipp geben, möglichst viel unterschiedliche Sachen zu machen und nicht alle Eier in einen Korb zu legen.
Ja.
Also ein bisschen Aktien, vielleicht eine Wohnung oder irgend sowas, ja, vielleicht eine Rentenversicherung. Sowas. Also ich verschiedene Pakete, aber um die Aktien selber kümmere ich mich nicht, weil ich habe erstens mal keine Zeit, ja.
Mhm.
Und ich habe auch keine Lust, ständig über Geld nachzudenken. Also das Leben hat so viele Themen und der Tag hat nur ein paar Stunden. Und dann, ja, da gibt's einfach Dinge, über die ich lieber nachdenke.
Das verstehe ich.
Als über die Frage, ob ich dumm Battel jetzt letzte Woche tatsächlich diese eine Aktie hätte verkaufen sollen.
Ja, also mir geht's da genauso. Ich habe ja Anfang des Jahres habe ich so ein Workshop dann auch gemacht, der über 2 Wochen lief, so ein Online-Workshop zum Thema Finanzen. Der war speziell für Frauen gemünzt. Und da wurden wir dann begleitet, quasi komplett bis am Ende ich dann quasi bei einem Online-Broker dann meinen ETF-Sparplan abgeschlossen habe. Und das war schon cool. Also das war ein cooles Gefühl, weil jetzt ist das quasi erledigt, ja. Das Ding ist im Ordner und das läuft. Da muss ich auch nicht ständig reingucken. Und ich habe ein gutes Gefühl und weiß, ich habe da jetzt alles getan, damit ich dann im Alter entsprechend versorgt bin finanziell. Ja. Und mit meinen Kindern habe ich das Thema jetzt auch schon angesprochen, weil meine Tochter da ankam und hat das in der Schule vom Mathelehrer mal kurz angerissen bekommen, wo ich sagte, Mensch, machen die das nicht für euch ein bisschen tiefgründiger, ja, das Thema Finanzen? Und sagt sie, nee. Und dann haben wir uns da auch mal drüber unterhalten. Und finde ich auch ganz wichtig, dass die Kinder da früh einfach, ja, damit schon konfrontiert werden. Man muss da jetzt auch nicht da jetzt das zum Tagesgespräch machen, aber dass sie zumindest mal was davon gehört haben und wissen, dass es wichtig ist, auch ein Stück weit.
Absolut. Ich habe auch mit meinen Kindern schon besprochen, was ich habe und wenn ich es noch nicht verprasst habe, bis ich dann alt bin, was sie dann bekommen. Und habe mit denen auch gesprochen, wer will zum Beispiel meinen Anteil vom Weingut haben und wie kann ich das dann mit den anderen ausgleichen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dieses offene Gespräch, aber dann auch wieder zu sagen, Freunde, das ist alles nur eine Momentaufnahme. Du weißt nicht, ob du gesund bist, du weißt nicht, was alles kommt und hakt euch daran nicht zu sehr fest.
Ja, aber zumindest mal das Ganze transparent machen und
absolut
nicht drüber zu reden und sie mit in den Prozess nehmen. Das finde ich super, ja.
Ja, sehr ganz gut. Genau.
Wir kennen uns ja eigentlich hauptsächlich über Vinissima.
Ja, das war eine tolle Zeit.
Ja, absolut. Und ja, du warst 2,5 Jahre die erste Vorsitzende bei Vinissima Frauen und Wein e.V. Das ist ja ein Netzwerk für Fachfrauen in der Weinbranche. Es war ein zeitintensives Ehrenamt, glaube ich, für dich. Aber eine tolle Zeit der intensiven Zusammenarbeit von uns beiden. Also ich erinnere mich da auch sehr gerne zurück. Wie wichtig findest du Netzwerke für Frauen?
Die finde ich extrem wichtig. Wir Frauen, wir können uns unheimlich gut austauschen. Wir können uns auch sehr gut motivieren. Und Netzwerken ist eigentlich was Männliches, komischerweise. Also Männer im Beruf sind unheimlich im Netzwerk unterwegs. Und wir Frauen, wir gehen ja auch oft gerne ins zweite Glied und machen dann zu Hause praktisch diese Sache mit dem Rücken frei halten. Was ja auch was für sich hat, ist ja auch völlig okay. Aber mit dem Netzwerk kannst du dich gegenseitig stark machen, ohne dass du viel Zeit investierst. Und du gibst dir unheimlich viel. Also mir haben diese 3,5 Jahre wahnsinnig viel gegeben, weil man auch gemerkt hat, wie viele tolle, wundervolle Frauen es gibt, wie viel Fähigkeiten da unterwegs sind und wir diese Fähigkeiten auch gegenseitig zur Verfügung gestellt haben. Und das war wirklich stark.
Was war denn für dich so, was würdest du sagen, die größte Erkenntnis aus dieser Zeit als erste Vorsitzende von so einem großen Frauennetzwerk?
Ja, die größte Erkenntnis war, dass man, wenn viele Leute positive Energie reingeben, unglaublich viel bewegen kann. Mhm. Ja. Und dass da so viel möglich ist. Und es hat mich eigentlich sehr geprägt, dass es sich lohnt, in Beziehung und in Netzwerk zu investieren, weil das eine ganz große Power und Inspiration zurückgibt. Das war toll. Und von dir habe ich gelernt, wie man richtig organisiert. Da war ich gar nicht gut, das warst du. Und das war wirklich stark. Und ich glaube, in der Zeit habe ich wirklich auch viel gelernt über das, was ich kann, aber was ich auch nicht kann. Ja. Und auch diese Erkenntnis bringt einen ja weiter.
Ja, das stimmt. Ich habe von dir in dieser Zeit das Wort, oder hat mich geprägt, das Wort Vertrauensvorschuss. Das hast du mal gesagt oder sagst du auch immer wieder, wenn du von Vinissima erzählst. Und das, das trifft's total. Das verwende ich dann auch immer gerne und denk dabei immer an dich.
Ach, das ist ja toll. Ja.
Ja, weil das ist wirklich so, ja.
Ja, wir gehören einfach zusammen.
Ja, das ist und so wenn eine Familie.
Wenn ich eine Venissima treffe, dann fange ich nicht erst an, um die rumzukreisen und zu gucken, was ist das für eine, sondern ich sage einfach, hey, wir gehören zusammen, komm, ja. Lass uns losreden. Also ja, genau. Man verplempert dann auch nicht viel Zeit, ja. Und wir waren einfach alle eine tolle Gemeinschaft oder sind es auch heute noch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei irgendeiner Venissima-Aktion dabei bin, ja.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das, da bin ich auch immer ganz beseelt. Ja, wenn dieser Spirit dann auch durchkommt, ja. Wie siehst du denn überhaupt so die Rolle der Frauen in der Weinbranche oder jetzt so generell auch in der Arbeitswelt? Erlebst du immer noch oder überlebst du, dass hier immer noch geschlechtsbedingte Unterschiede gemacht werden? Wie sind da deine Erfahrungen oder was siehst du so in deinem Umfeld?
Naja, also sagen wir mal so, es gibt totale Unterschiede geschlechtsspezifisch, wirklich, und es gibt nur ganz wenige Ausnahmen und es wird auch immer so bleiben, weil im Endeffekt die Frauen einfach dieses Zeitfenster haben, in dem sie eine Familie gründen und Kinder kriegen und sich dann in der Zeit immer einen Teil ihrer Zeit und Energie für diese Familie aufnehmen und auch die jungen Familien, da bleibt es weiterhin so, selbst wenn die Männer viel, viel mehr machen und da aktiver sind, trotzdem übernimmt den größten Teil die Frau. Und ich denke, deswegen wird es da auch immer schon auch, ja, wie soll ich sagen, nicht einen Kampf geben, aber es ist immer eine Herausforderung, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Vor allem, wenn eine Frau eine Karriere machen will. Und in der Weinbranche ist es ja so, die meisten Betriebe haben ja viele, viele Aufgaben. Es ist ja das Schöne im Weinbau, dass du also die Produktion, das Handwerk und den Verkauf, Marketing hast, Gastfreundschaft. Da gibt's also ganz selten den Fall, dass die Frau die Produktion macht und der Mann am Herd steht. Ja, also insofern sind gerade in der Weinbranche schon noch viele traditionelle Rollenbilder unterwegs.
Ja.
Und gerade wenn du dann eben auch noch in Familien bist, ja, wo dann also auch noch Senioren dabei sind und so weiter, hast du es schon nicht so einfach. Also dir da deinen Stand zu erarbeiten, das ist wirklich nicht so einfach. Und auch die Kunden. Ich habe also jetzt, das war gar nicht so lange her, stand ich im Keller, hatte eine Gruppe und da sagte eine Frau zu mir, also war ein Jahr her, war vor Corona, sagte eine Frau zu mir, ja, gab es denn keinen Bruder, der das gemacht hätte?
Ah, ja.
Wo ich mir die anguckte und dachte mir,
das
hä,
ist von der Frau
warum
kommt.
Denn? Ja, wie bist du denn so? Ja. Also du musst schon als Frau, die, also ich meine, ich bewundere da Frauen wie die Theresa Breuer oder die Dörte Nagel und, also so Frauen, die auch selber produzieren, ja.
Mhm.
Wir haben ja bei uns ein paar fantastische Frauen, die da also auch selber tatsächlich den Wein machen und das alles machen, die Vermarktung und. Aber da musst du schon auch Partner haben, die das ertragen. Und ich habe ganz viel mit unserer Roy Blankenhorn, der alten Vorsitzenden, also alt nicht, die ist nur ein bisschen älter, aber unserer ehemaligen Vorsitzenden gesprochen und die ist mit einem Arzt verheiratet und hat 3 Kinder und dadurch, dass er dann praktisch ganz draußen war aus dem Betrieb, dadurch hat sie die Rolle voll ausgefüllt.
Mhm.
Aber wenn du mit dem Mann zusammen im Betrieb bist, dann ist die Falle schon da, dass du dann in diese traditionellen Rollenmuster reinschnappst sozusagen, reintrittst und was ja auch nahe liegt. Und da muss man dann schon auch immer wieder sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, halt, stopp, das ist ein wertvoller Beruf und ich leiste was und ich, wie gesagt, möchte gern die Hälfte der Altersvorsorge haben und ich möchte auch ein anständiges Entgelt haben für mich alleine. Solche Dinge, ne?
Genau, ja. Wobei, da glaube ich, da haben wir schon noch einen langen Weg noch vor uns da. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis da auch allen klar ist, dass da wirklich so eine Gleichberechtigung dann auch da ist. Ja, liebe Andrea, wir sind schon am Ende.
So, jawohl.
Die Zeit ging wahnsinnig schnell rum. Ich habe gerade eben auf die Uhr geschaut und dachte, wow. Ich danke dir vielmals für das schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Ist mir immer eine Freude, mit dir zu reden. Und ich wünsche dir alles, alles Gute von Herzen für dein Unternehmen, für deine Familie. Hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Danke, das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich dir auch, liebe Steffi. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen.
Alles klar. Ja. Mach's gut. Tschüss.
Also dann, mach's gut. Ciao.
Das war die Episode mit Andrea Wirsching im Interview mit mir in meinem Podcast Female Wine Business. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, weil dann verpasst du auch keine der weiteren Folgen, die es nun ab sofort wöchentlich geben wird. Und ich kann dir versprechen, dass es da noch ganz, ganz viele coole Frauen gibt, mit denen ich mich unterhalten werde, denen ich meine Fragen stellen werde. Und ja, nicht nur aus der Weinbranche, ich habe da schon einiges in der Pipeline. Also sei gespannt und hör beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, alles Liebe, deine Stefanie.